Der Psalm für diese Bibelstunde ist der Psalm 86 und wir beten jetzt einige Verse daraus gemeinsam. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Ja, so dürfen wir beten und mit all unseren kleinen und auch unseren schweren Nöten zu Jesus rufen. Ach, wende dich zu mir, sei mir gnädig, stärke mich, hilf mir. Jesus weiß, wie es uns geht, er kennt unser Herz. Und er war auch in Anfechtung und Not in Gethsemane und flehte zum Vater. Und darum singen wir jetzt noch ein Lied, wo es auch darum geht.
Ich freue mich, dass Sie hier sind bei dieser Bibelstunde. Und ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und dass der Herr uns segnet in dieser Stunde. Das Hören und das Reden, das dürfen wir von ihm erbitten. Und das wollen wir jetzt tun. Danke, lieber Herr, dass du uns diese Stunde schenkst, diese Stunde in der Gemeinschaft untereinander, aber auch in der Gemeinschaft mit dir. Und wir sind gekommen, Herr, weil es uns um dein Wort geht, um das, was du uns sagen willst heute und für diese kommende Woche und für unser Leben. Wir danken dir, Herr, dass du redest und dass du gerne mit uns redest und uns schenkst uns das Hören können und das Hören wollen. Und leg deinen Segen auf dein Wort und auf uns alle. Amen. Wir sind in der Passionszeit. Und in meiner Reihe zum Thema Gebet geht es heute um das Beten unseres Herrn im Garten Gethsemane. Und ich habe mich gerade sehr gefreut, dass Schwester Renate so ein wunderbares Lied dazu hatte. Ich habe einen ersten Leitgedanken, die Not des Nothelfers. Haben Sie es gemerkt? Ich sage in dieser Überschrift nicht die Not eines Nothelfers, sondern ich rede von dem einen, von dem einzigartigen Nothelfer, einfach von dem Nothelfer. Natürlich gibt es viele Helfer, die man in der Not rufen darf und kann, Ärzte, Sanitäter, Feuerwehrleute, Polizei, um nur einige wenige von vielen zu nennen. Aber Jesus Christus ist der einzigartige Nothelfer. Warum ist er so einzigartig? Darum, weil es eine Not gibt, in der nur er helfen kann. Übrigens, ich habe mir diesen Namen nicht ausgedacht, Nothelfer. In Jeremia 14, Vers 8 finden wir ihn. Da steht, du bist der Trost Israels, Entschuldigung, und sein Nothelfer. Und in einem Choral von Georg Weisel kommt dieses Wort auch vor. Such, wer da will, Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben, also die uns nichts bringen. Hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. Aber nun heißt ja meine erste Überschrift die Not des Nothelfers. Der Nothelfer war in großer Not. Und von dieser Not erfahren wir in dem Bericht, den wir bei drei Evangelisten finden, bei Matthäus, Markus und Lukas, und bei Johannes, dem Schreiber des vierten Evangeliums, fehlt dieser Bericht. Denn Johannes wusste, dass diese drei das schon berichtet hatten und er nichts ergänzen oder wiederholen musste. Ich habe mich für Matthäus 26, 36 bis 46 entschieden. Ich lese den Text in drei Abschnitten zu den jeweiligen Leitgedanken und den ersten habe ich ja schon genannt, die Not des Nothelfers. Jesus hatte mit seinen Jüngern das Passahmahl gefeiert. Das geht voraus diesem Text. Und danach sind sie miteinander durch das Kidrontal zum Ölberg gegangen und am Fuße des Ölbergs liegt der Garten Gethsemane. Jesus wusste, dass seine Gefangennahme bevorstand. Der Verräter war schon unterwegs. Aber Jesus brauchte noch das Reden mit seinem Vater. Und wenn wir nun sozusagen mit unserem Herrn Jesus an diesen Ort gehen in dieser Stunde, dann gilt uns der Zuruf, der vor langer, langer Zeit einmal dem Mose gegolten hat. Gott hatte Mose gesagt, nachdem er sich dem brennenden Busch genähert hat, du betrittst jetzt heiliges Land, darum ziehe deine Schuhe aus. 2. Mose 3, Vers 4 und 5. Wir müssen jetzt nicht unsere Schuhe ausziehen, aber es geht um einen besonderen Text. Ein heiliger Bereich ist das Gebet unseres Herrn Jesus in Gethsemane. Es ist ein Gebet in großer Not. Und ich lese nun diesen ersten Abschnitt 36 bis 38 zu diesem schon genannten ersten Leitgedanken, die Not des Nothelfers. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Außerhalb des Gartens lässt Jesus acht seiner Jünger zurück. Drei nahm er mit in den Garten, Petrus, Johannes und Jakobus. Diese drei waren ja auch dabei gewesen bei der Verklärung Jesu auf dem Berg. Das war auch ein Stück heiliges Land gewesen, ein ganz besonderes Erleben, bei dem die drei Jünger ihren Herrn ganz anders gesehen haben. Verklärt, so nennt es Luther. Und sie haben ihn so gesehen, wie ihn dann einer von ihnen, nämlich der Johannes, viel später noch einmal sehen durfte. Das war lange nach der Rückkehr von Jesus in den Himmel und es war auf der Insel Patmos. Das finden wir in Offenbarung 1, 12 bis 18. Verwandelt war Jesus. Die drei Jünger auf dem Berg und später der Johannes sahen da nicht den Menschen Jesus, so wie sie ihn kannten, sondern den ganz anderen. Den, der er eigentlich war und der er eigentlich ist, der Sohn Gottes. Und dieses besondere Erleben auf dem Berg sollte Jesus und die drei Jünger stärken für das Kommende, für das Schwere Und das stand Ihnen jetzt bevor. Dr. Meyer sagt dazu, und wer besonders gestärkt wurde, der soll auch besonders kämpfen. Die drei Jünger waren gestärkt worden auf dem Berg und jetzt war auch für sie das Kämpfen dran. Wachet mit mir. Das war die Bitte ihres Herrn im Garten Gethsemane und auch sein Auftrag an sie. Wachet mit mir. Aber schauen wir auf ihn, der damals in großer Not war. Und sie wird sehr deutlich an dem, was er seinen Jüngern sagt: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Obwohl Jesus ein Stück weiter ging im Garten, konnten die drei ihn sehen. Und was sie sahen, das war ihr trauernder Herr, der große Angst hatte. Ja, Jesus weiß, was Angst ist. Darum haben wir einen hohen Priester, der mitleiden kann und helfen kann, wenn wir Angst haben. Er weiß, was Angst ist. Und Jesus brauchte jetzt Unterstützung in seinem Kampf. Er hat darum gebeten, denn meine Seele ist betrübt bis an den Tod, sagt er. So groß ist die Not. Also der, zu dem wir mit aller unserer Not kommen dürfen, der war damals selber in großer Not. Nun wollte er mit dem Vater reden, ganz allein. Und da stelle ich eine Frage zwischendurch und diese Fragen stelle ich ja immer zuerst mir selber. Ich dürfte sie sonst Ihnen nicht stellen. Zieht es uns auch manchmal oder oft zum Reden mit dem Herrn ganz allein? Zu diesem Alleinsein beim Gebet sagt Dr. Gerhard Meyer, die entscheidendsten Stunden der Heilsgeschichte fanden meist unter vier Augen mit Gott statt. Das Dabeisein von anderen vertragen solche Stunden nicht. Und er fügt hinzu, so müssen doch auch wir manches im persönlichen Leben unter vier Augen, also mit dem Herrn allein, durchsprechen, durchleiden und klären. Und hier füge ich noch einen Satz von Spörtchen hinzu. Er sagt zu diesem Gebet von Jesus, das Gebet des Herrn war ein einsames Gebet. Das Gebet in der Einsamkeit sollte auch uns wichtig sein, besonders in Zeiten der Trübsal. Das Gebet in der Familie oder in der Gemeinde ist wichtig, keine Frage. Aber Spörtchen sagt, das reicht dann nicht. Ich habe einen zweiten Leitgedanken. Also das erste war die Not des Nothelfers. Und nun das zweite, das Gebet in der Not. Und da lese ich nun die Verse 39 bis 41. Und Jesus ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Mein Vater. Jesus wendet sich an seinen Vater, von dem er weiß, bei ihm gibt es kein Unmöglich. Wie oft hat Jesus Gottes wunderbare Möglichkeiten erlebt auf seinen Wegen in Galiläa und Judäa? Da sind viele Wunder geschehen. Viel Vollmacht hat ihm der Vater gegeben zu seinem wunderbaren Handeln. Dieser Vater würde doch auch jetzt nicht schweigen, wenn der Sohn in so großer Not war. Jesus fiel zum Beten auf sein Angesicht. Und in diesem Niederfallen ist seine konzentrierte Gebetshaltung zu sehen. Und in den Worten wird seine große Angst deutlich. Diese Worte gehen auf Psalm 42 und 43 zurück, wo es an drei Stellen heißt: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Jesus war unruhig, in großer Not und Angst. Und dann heißt es weiter in diesen Psalmstellen: Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harren, das kann man auch übersetzen mit hoffen. Auf Gott will ich hoffen. Und das wird nun in der Bitte unseres Herrn sehr deutlich. Was hofft er? Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Jesus spricht von einem Kelch, der gefüllt ist mit Leiden. Jesus bittet also: Vater, wäre nicht doch ein anderer Weg möglich? Erspare mir dieses Leiden. Keine Antwort. Er wendet sich dann in seiner Not wieder an die drei Jünger, aber seine Not wird noch größer, weil er sie gar nicht betend findet, sondern schlafend. Petrus, nicht eine Stunde kannst du mit mir wachen. Wir wissen, warum er den Petrus anspricht. Es ist ja noch nicht lange her, seit dieser Jünger ganz große Worte gebrauchte, mit denen er Jesus sagte, dass er ihn nie verlassen würde. Er nicht. Niemals. Andere würden das vielleicht tun. Das könnte schon sein. Aber er doch nicht. Und nun fand Jesus keinen Beistand bei ihm und den anderen. Keine betende Unterstützung im Kampf. Alle drei Jünger sind eingeschlafen. In dieser so schweren Stunde lassen sie ihren Herrn allein. Aber selbst jetzt hat Jesus ein seelsorgerliches Wort für seine Jünger: Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Dr. Meyer sagt: Versuchung, das ist der Versuch des Teufels, uns von der Orientierung auf Gott, von diesem Ausgerichtetsein auf den Herrn wegzubringen, auf seine Seite zu bringen. Solche Versuchung kann der Mensch aus eigener Kraft gar nie bewältigen, sagt Dr. Meyer. Wer nur mit eigener Kraft kämpft, der verfällt dem Widersacher, dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. So lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 8. Jesus sagte es seinen Jüngern damals und damit auch uns: Der Geist ist willig. Wir wollen schon, aber das Fleisch ist schwach. Soweit Dr. Meyer. Und ich füge nun eben wirklich aus eigenem Erleben das noch einmal hinzu: Unser Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Mein Geist ist willig, aber mein Fleisch ist schwach. Wir wissen es und haben es schon oft erlebt: Wir brauchen die göttliche Hilfe, um in der Versuchung zu widerstehen. Die Versuchungen können so verschieden aussehen, aber Dr. Meyer hat so formuliert: Dieser Feind versucht es immer wieder, wegzubringen von der Ausrichtung auf den Herrn. Und darum brauchen wir das Gebet, weil es schwierig ist. Darum sagt Jesus: Wachet und betet. Und er will seinen Jüngern ja sagen, dass das Schwere, was jetzt demnächst geschieht, auch für die Jünger gefährlich sein wird. Sie könnten der Versuchung erliegen, weil der Feind es darauf abgesehen hat. Darum seid wach. Wir wissen, wie die Jünger dann nachher reagiert haben. Jesus ging zum zweiten Mal weg von den Jüngern und er betete. Da habe ich etwas entdeckt. Vielleicht haben Sie es auch gemerkt. Jesus hatte ja zuerst gebetet, dass der Kelch vorübergehen möge, also dass ihm das Leiden erspart wurde und dass er diesen schweren Weg nicht gehen musste. Und dann betete er ein wenig anders. Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch vorübergeht, weil du willst, dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Nun konnte Jesus von der Möglichkeit reden, dass ihm der Kelch, also das Leiden, nicht erspart wird. Und dann, ja, dann will er Ja sagen zum Willen Gottes. An dieser Stelle musste ich bei meiner Vorbereitung innehalten und beten. Was für ein Schritt unseres Herrn ist da geschehen? Zuerst diese Bitte, Herr, bitte nicht. Und nun aber, wenn es dein Wille ist. Also beim ersten Gebet hat er noch um Verschonung gebetet. Aber dann will er Ja sagen zum Willen des Vaters. Und er sagt ja schon ein Ja mit den Worten, dein Wille, nicht mein Wille. Dr. Meyer sagt es so, Jesus hat sich im Lauf des Gebets korrigieren lassen. Denn wichtiger als alles andere war ihm die Einheit mit dem Vater. Also das Leiden erschien ihm schrecklich und das war es ja dann auch. Aber noch schrecklicher wäre ihm gewesen, wenn er mit dem Vater nicht mehr eins gewesen wäre. Also vor allem soll geschehen, was der Vater will. So wurde aus seinem Bitte nicht Vater ein Aber wenn du willst, dann sage ich Ja. Da stelle ich wieder eine Frage, darf der Geist Gottes uns korrigieren, auch beim Gebet? Vielleicht gibt es bei uns zurzeit eine oder auch mehrere Bitten, die noch der ersten Bitte von Jesus gleichen. Nein, Herr, bitte nicht, das nicht. Was unser Herr auch vorhat, er will so gerne von den Seinen hören, aber Herr, dein Wille soll geschehen. Bei seinen drei Jüngern erlebt Jesus, dass sie wieder eingeschlafen sind. Ihre Augenlider waren schwer. Sie waren ja auch sehr traurig, weil sie gesehen haben, wie traurig ihr Herr ist. Jesus hat dann darauf verzichtet, sie anzusprechen. Er war hilfesuchend zu ihnen gekommen und fand diese Hilfe nicht. Und er ließ sie. Er gab es auf, um ihre Unterstützung zu bitten. Und das war ein weiterer Schmerz. Und bei seinem dritten Gebet macht Jesus das fest, wozu er beim zweiten schon seine Bereitschaft erwähnt hatte. Herr, dein Wille soll geschehen. Er sagt ja, ja Vater, dein Wille, nicht meiner. Ist das nicht wieder eine Stelle zum Innehalten? Freilich, ich weiß es. Bis man dahin kommt vom Nein zum Ja, fließen oftmals Tränen, weil eine große Angst da ist vor dem, was kommen wird. Dieses Jahr war doch schon manches Mal auch bei uns dran, auch bei mir. Und ich musste es sehr erkämpfen. Aber dann kam auch die Stärkung, den Weg zu gehen. Und auch Jesus wurde gestärkt. Das erfahren wir nur bei Lukas. Da heißt es, es erschien ihm aber ein Engel und stärkte ihn. Welcher Art diese Stärkung war, erfahren wir nicht. Da ist viel vermutet worden. Aber Pastor Modersohn sagt dazu, ich glaube, jenes Kind hat es gut getroffen, dass auf die Frage, womit der Engel den Heiland wohl gestärkt habe, folgende Antwort gab. Der Engel hat dem Herrn Jesus ganz gewiss alle die Menschen gezeigt, die durch seine Erlösung gerettet werden würden. Merken Sie, hier ist nun auch die Rede von uns, von Ihnen, von mir. Hätte Jesus in Gethsemane nicht Ja gesagt, gäbe es keine Rettung für uns. Wir wären ewig verloren, weil es keine Vergebung für unsere Sündenschuld geben könnte, würde. Für Jesus kam dann nach seinem Ja-Sagen noch ein harter Kampf, eben weil die Angst so groß war, vor dem, wozu er Ja gesagt hatte. Bei Lukas lesen wir, dass er kam in Todesangst, betete noch anhaltender, und es wurde sein Schweiß gleich wie Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Lukas 22, 44. Ich habe dann bei meiner Vorbereitung erfahren, es wird nur ein einziges Mal in Geschichtsbüchern erwähnt, berichtet, dass ein Mensch buchstäblich Blut geschwitzt hat. Das war, als Karl der IX., König von Frankreich, im Sterben lag. Was war das für ein König? Es war der König, der den Befehl gab zu dem entsetzlichen Blutbad der Bartholomäusnacht. In Paris allein wurden in dieser Nacht 20.000 evangelische Hugenotten ermordet. Und in ganz Frankreich 40.000 in dieser einen Nacht. Das hat dieser König veranlasst. Und als er dann auf dem Sterbebett lag, hat er Blut geschwitzt. Ich fand das bei Pastor Muttersohn und er fügt hinzu, das kann ich gut verstehen. Denn was ist das für eine Last, den Massenmord an so vielen Kindern Gottes auf dem Gewissen zu haben? Also dieser König hatte diese entsetzliche Angst wegen dem, was war, also was er getan hatte. Jesus in Gethsemane hatte die große Angst vor dem, was kommen würde, vor dem, was er erleiden musste, damit die geliebten Menschen leben durften. Aber nun der dritte Leitgedanke, das Ja zu einem schweren Weg. Es war der Weg nach Golgatha. Und darum singen wir jetzt das Lied "Für mich gingst du nach Golgatha". Das Ja war das Ja zu einem schweren Weg. Ich lese noch die Verse 42 bis 46. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Lasst uns gehen. Das war der Weg nach Golgatha. Jesus hatte Ja gesagt zu einem Weg so schwer, so schrecklich, wie niemals ein Mensch vor ihm oder nach ihm ging. Hier könnte man allerdings sagen: Halt, er war doch nicht der einzige Mensch, der den schweren Weg zum Kreuz gehen und dann am Kreuz diesen schrecklichen Tod sterben musste. Nein, er war nicht der Einzige. Diese Todesstrafe wurde während der Zeit des Römischen Reiches oft ausgeführt. Aber es war bei Jesus nicht nur das Wissen, dass er einen elenden Tod am Kreuz sterben würde. Es ging um viel mehr. Pastor Muttersohn redet von dreierlei Schwerem, das Jesus erleiden musste, und Jesus wusste das. Das erste, die Sünde der ganzen Menschheit wurde ihm aufgeladen, damit er stellvertretend die Strafe dafür trug. Das bedeutete für ihn zweitens die Trennung von Gott. Der heilige Gott musste sich abwenden von so viel Sünde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?", rief Jesus deshalb am Kreuz. Und diese schreckliche Gottverlassenheit, die ging ja so lange, bis er sterbend sagen konnte, es ist vollbracht. Und durch das, was ihm am Kreuz aufgeladen wurde, und durch die Trennung von Gott wegen der Sünde, die auf ihn gelegt war, erlebte er drittens die ganze Finsternis und die Macht des Feindes. Und diese drei schrecklichen Lasten waren der Grund seiner großen Angst in Gethsemane, mehr als die körperlichen Qualen. Aber hier will ich noch erwähnen, dass Jesus in Gethsemane ja nicht zum ersten Mal Ja gesagt hat zu diesem Weg. Schon einmal war es dran und dann ist Jesus Mensch geworden, wie wir. Und er wusste auch damals schon, was auf ihn zukommen würde. Und er hat auch damals schon Ja gesagt. Dazu muss ich einfach wieder das Passionslied von Paul Gerhardt erwähnen. Was er darin schildert, hat er sich nicht ausgedacht, sondern das beruht auf Tatsachen aus dem Wort Gottes. Und so schildert Paul Gerhardt im Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, dass Gott sagte, geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgetan, zur Straf und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, du kannst und sollst sie machen los, durch Sterben und durch Bluten. Und Paul Gerhardt lässt Jesus darauf antworten, ja. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. So ungefähr wird es gewesen sein, ehe der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Circa 30 Jahre später, nach seiner Menschwerdung, begannen die 3 Jahre seines Wirkens und nun war nach diesen 3 Jahren die Zeit für dieses Erlösungswerk gekommen. Und kurz davor war eben dieses Ja noch einmal gefragt. Das Ja zu einem schweren Weg. Du kannst und sollst sie machen los, durch Sterben und durch Bluten. Das brauchte noch einmal ein Ja, das Ja in Gethsemane. Vater, leg auf, ich will dir's tragen. Ich habe schon einmal in einer Bibelstunde vor langer Zeit die Frage gestellt, musste Jesus diesen schweren Weg gehen, weil sein Vater das so wollte? Konnte er gar nicht anders? Musste er Ja sagen, damals vor seiner Menschwerdung und dann so kurz vor der Gefangennahme noch einmal in Gethsemane? Musste er das? Jesus tat es nicht nur aus Gehorsam dem Vater gegenüber. Er ging den schweren Weg aus Liebe zu uns Menschen. Und wenn wir diese Liebe in den Passionsliedern erwähnt finden, könnte man ja einwenden, ja nun, diese Liedtexte sind aber Menschenworte. Wir fragen deshalb im Wort Gottes nach und da wird uns gesagt, dass Jesus im Gehorsam dem Vater gegenüber, aber auch aus Liebe zu uns diese Last auf sich genommen hat und bereit war, diesen Weg zu gehen. Jesus hat doch einmal gesagt, ich und der Vater sind eins. Das lesen wir als Wort in Johannes 10, 30. Sie hatten das gleiche Anliegen. Es sollte eine Rettung möglich werden für uns Menschen, für sie und für mich. Dazu ein Wort aus 1. Johannes 4, Vers 14, aus dem 1. Johannesbrief natürlich. Johannes schreibt, und wir haben gesehen und erkannt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Und dann sagt Jesus ja dieses Wort, ich und der Vater sind eins. Auch er wollte dasselbe. Und ich nenne dazu noch drei Worte, die uns deutlich sagen, dass Jesus aus Liebe zu uns Menschen diesen schweren Weg ans Kreuz ging. Er sagt selber, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Und Jesus sagte auch, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, geht's weiter? Ja, lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, 11. Und noch, auch nochmal aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat, schreibt der Johannes. Paul Gerhardt sagt in einem Adventslied, nichts, nichts hat dich getrieben. Und wie geht's weiter? Ja, zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben. Und im selben Lied, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Jesus wusste um diese große Notwendigkeit, weil die von ihm geliebten Menschen sonst ewig verloren waren. Weil sie und ich sonst ewig verloren wären. Es war also beides, Gehorsam nach dem Willen des Vaters und Liebe zum Vater und zu uns Menschen. Darum das Ja zu einem so schweren Weg. Und wie schwer er war, das wird doch auch deutlich in Jesaja 53 in den Versen 4 bis 6. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dass sein Kampf in Gethsemane dann ausgekämpft war, beendet, merken wir an seinen letzten Worten im Garten. Jesus kam wieder zu seinen Jüngern und sagte, auf, lasst uns gehen. Und obwohl er ihnen ja jetzt nichts sagen konnte, mein Vater hat mir das Schwere erlassen. Nein, darum ging es nicht mehr. Aber er war gestärkt zum Weitergehen auf diesem schweren Weg. Ja, Vater, ja von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Und er konnte und musste dann sagen, die Stunde ist da, dass der Menschensohn überantwortet wird in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen, denn er ist da, der mich verrät. Weil Jesus zu diesem schweren Weg Ja gesagt hat und diesen Weg gegangen ist, darum haben wir einen Nothelfer. Notsituationen kennen alle Menschen, aber nicht alle Menschen kennen diesen Nothelfer. Und man lernt ihn ja wirklich erst kennen, wenn man die große Not der Sünde im eigenen Leben erkannt hat, für die Jesus wirklich der einzige Nothelfer ist. Und wer sich von ihm hat helfen lassen, kann von ganzem Herzen singen und sagen, Jesus Christus starb für mich. Für die ganze Welt starb er am Kreuz. Er nahm meine Schuld auf sich. Und dann ist er der Nothelfer für uns in unserem Leben. Für alle unsere Anliegen ist er der Nothelfer im Leben der Menschen, die die Vergebung der Schuld empfangen haben und dadurch Kinder Gottes geworden sind. Gott ist durch Jesus unser Vater geworden. Was bin ich jedes Mal froh, dass ich es in allen Nöten so machen darf, wie es in einem Lied von Schnitters heißt, Vater, dann laufe ich zu dir nach Haus, schütte meine Last, meine Not bei dir aus. Das ist unser großes Vorrecht. Jesus ist den schweren Weg allein gegangen. Wir aber sind auf unseren Wegen und mögen es noch so schwere sein, nie allein gelassen. weil Jesus der Nothelfer geworden ist für uns auf seinem schweren Weg. Er ist arm geworden, damit wir so reich wurden. Unser großer Reichtum ist dies, ich sage es ganz persönlich, dass ich einen Heiland habe, mit dem ich leben darf, mit dem ich reden darf, der mir immer wieder vergibt und den ich immer wieder als Helfer erleben darf. Das ist auch ihr großer Reichtum. Und so singen wir reichen Leute zum Schluss das Lied: Auf dem Lamm ruht meine Seele. Danke, lieber Herr. Wir können ja nur danken, dich nur anbeten, darüber, dass du diesen Weg gegangen bist, darüber, dass du Ja gesagt hast und dass du es für uns getan hast, für jeden von uns ganz persönlich. Herr, das darf unser Leben bestimmen, diese Liebe, deine Treue, was du uns mitgegeben hast in unser Leben, um unsere Wege zu gehen. Herr, sie sind nicht immer leicht, das weißt du am allerbesten und wir wissen es auch. Aber danke, lieber Herr, dass wir in dir einen Nothelfer haben, in keiner Situation alleine sind. Und dass du selber uns auch immer wieder die Hilfe schenkst und die Gnade, dass wir Ja sagen zu dem, wo wir am liebsten Nein sagen möchten. Wir danken dir, Herr, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir einmal auch mit dir sterben werden und dann beide sind in der Ewigkeit. Wir danken dir sehr, Herr. Wir danken dir, dass du auch jetzt mit uns gehst. Und wir möchten dich auch noch bitten für die Menschen, die jetzt in besonderer Not sind in der Ukraine und auch die, die geflohen sind und jetzt das Flüchtlingsdasein leben. Lieber Herr, du siehst diese Not und wir möchten dich für sie bitten, Herr, dass du dich erbarmst. Du übersiehst keinen einzigen. Bitte, lieber Herr, erweise du dich als der Helfer in der Not. Danke, dass wir so bitten dürfen und danke, dass wir so jetzt auch weitergehen dürfen mit dir. Und du hast zugesagt, mit uns zu gehen. Amen. Es gibt einen Text von Gustav Knaack, das ist der, der auch das Lied gedichtet hat, Keiner wird zu Schanden. Und der hat ein Segenslied gedichtet, das möchte ich Ihnen noch mitgeben als den Segen. Gott, der Vater, kröne dich mit dem allerreichsten Segen. Er begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, dass du es unter seiner Hut habest überschwänglich gut. Jesu Antlitz leuchte dir Tag und Nacht in Freud und Leide und der Quicke für und führt dich auf grüner Lebensweide. Seiner Gnade süßer Schein strahl ins Herz dir stets hinein. Und der werte Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, hin zum Kreuz die Sünder weist, Frieden gibt und Trost verbreitet und uns führt zum ewigen Licht, heb auf dich sein Angesicht. Amen. Nun wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Er geht voran, er hat's verheißen, er kennt den Weg genau. Auf Wiedersehen.